Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge The Data Brothers. Und bevor wir in unser tolles Thema einsteigen, sage ich erstmal Hallo Andreas.
Ja, moin Markus. Ich bin froh, dass du dich schon wieder viel besser anhörst und wir zu einer neuen Folge starten. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben letzte Woche ja das eine oder andere besprochen. Das wird bestimmt nochmal im Nachgang nochmal kommen. Wir haben da ja auch schon viel Feedback erhalten. Vielen Dank dafür. Aber heute habe ich so das Gefühl, nicht nur das, ich weiß, du hast was mitgebracht. Dann erleg, los, mein Lieber.
Ja, genau, weil wir haben Rückmeldung bekommen hier auf YouTube. Und es kommt eine Frage, ob wir mal grob sagen könnten, wie viele Felder als Datenquelle in Power BI eine gute Performance verarbeitet werden kann und da Felder mit Zeilen und wann man sich Gedanken machen sollte, im Prinzip die Detaillierungsstufen runterzufahren beziehungsweise in Bezug auf Vorjahreszahlen, um dann eben diese Performance innerhalb von Power BI zu haben. Und ich finde das Thema an sich sehr, sehr interessant. Möchte aber, glaube ich, die Hoffnung nicht so groß schüren, dass wir da eine wirklich detailtiefe Aussage treffen können, weil ich habe da auch schon so meine Gedanken gemacht und überlegt, ob man sowas mal aufführen könnte für den einen oder anderen Kunden im Gespräch, um zu sagen, okay, in die Richtung geht's. Und bis jetzt bin ich noch zu keiner detaillierten Lösung gekommen. Aber vielleicht können wir trotzdem mal ein bisschen technisch drüber philosophieren, wo denn die Problematiken sind. Andreas, was sagst du? Passt das?
Das passt total. Und wenn du magst, könnte ich vielleicht so die ersten Insights, und ich weiß, du hast danach bestimmt ein paar coole Ideen. Wie immer ist das so ein italienisches Antwortthema. Egal, was du sagen wirst, it depends, wie es immer so schön heißt. Und da fängt es für mich schon so an. Erste Frage ist natürlich, was für ein Modell willst du verfolgen? Ist es eher ein Import-Modell? Willst du ein Direct Query machen? Aber ich hörte so ein bisschen aus der Anfrage raus, das geht so Richtung Import und da geht's schon los. Habe ich nur ein Pro-Modell? Sind wir bei 1 Gigabyte in etwa, wo wir dann schon eine Grenze haben? Nur wie berechnet sich diese 1 Gigabyte? Und da geht's schon wieder los, Markus. Das ist nicht so einfach mit dem Taschenrechner zu machen, denn jedes Mal sind ja die Daten leicht anders. Spalten können länger sein, können kürzer sein, die Informationen sind breiter. Also da gibt's durchaus einige Sachen. Du kannst das Ganze erweitern, indem du sagst, du gehst auf die Premium-Ebene, dann kriegst du zwar mehr Daten rein, trotzdem bleibt immer noch das Thema, du willst ja nicht immer alles laden, also musst du dir über sowas wie Inkrement und ähnliches Gedanken machen. Und die Dataset-Größe hat auch irgendwo ein Limit und das ist, ich mach mal bei dem Dataset 400 Gigabyte pro Dataset, das ist schon ein Limit, wo ich sagen muss, wir haben Kunden gehabt, die haben gesagt, das ist mir zu wenig tatsächlich, weil es wirklich, es gibt ja Retailer, die haben da richtig große Datenmengen und die schieben auch richtig viel durch und da muss man sich halt immer die Frage stellen, ist es das, was du willst? Und dann komme ich zum Punkt, vielleicht kann man das ja auch sowas wie mit Direct Query oder eine Kombination draus machen. Und Markus, jetzt habe ich nur über das Thema Daten gesprochen. Jetzt stell dir wieder vor, du willst das Ganze auch noch visualisieren. Auch die Visuals haben Zeilenlimits, wie viel sie vertragen. Weil auch das wie immer ein Thema ist, wie viel kannst du rendern? Und ich kann mich an viele Kunden erinnern, gib mir viel, weil viel hilft. Und ich weiß, wir sprechen auch oft über das Thema Excel-Tooling und ähnliches. Das kommt ja auch immer wieder. Ich habe einen Kunden, der hat wirklich in jeder Abfrage erstmal alles reingezogen und dann gesagt, ah, das brauche ich dann doch nicht. Ist also quasi von oben eingestiegen, erstmal alles sehen und dann eingrenzen, weil doch sein Laptop irgendwann auch begrenzt im Speicher ist und in der Performance. Es stellt sich halt immer die Frage, wie viel will man mitnehmen? Und ich versuche es mal für mich so zu beantworten. Ich versuche möglichst viel im Backend so weit wie möglich nach vorne zu tragen. Was das Datenmodell angeht, versuche ich aber dir erstmal viel auszureden, weil alles, was du mitnimmst, kostet auch Speicherplatz und Performance. Das heißt, es ist nicht weg, aber ich nehme es nicht bis zum Ende durch. Und sozusagen würde ich es dir vorher im Mart wegnehmen und im Power BI möglichst das mitnehmen, was wirklich auch genutzt und konsumiert wird. Und da fängt schon für mich die größte Frage an, weil ich kenne viele Kunden, die, habe ich ja gesagt, fangen an mit viel, ich muss alles. Und es gibt welche, ich möchte nur die Informationen nach vorne tragen, die auch wirklich bei uns irgendwie genutzt werden. Und allein in dieser Frage-Antwort-Diskussion bist du schon immer in dieser Beraterrolle, ja, wir könnten natürlich alles mitnehmen, aber es muss ja auch irgendwie von Qualität, von Güte sein. Insofern versuche ich erstmal das, was dir am wichtigsten ist, mitzunehmen, was auch eine gute Qualität hat, und alles andere muss ja sukzessive, ich will mal so sagen, nachqualifiziert und geprüft werden. Gehe ich da den richtigen Weg oder hast du andere Erfahrungen damit gemacht?
Nee, das geht schon in die richtige Richtung. Ich würde so jetzt sogar noch mal ein paar technische Aspekte mit reinnehmen. Also damals, als ich angefangen bin mit dem Thema, hat man eben darüber gesprochen, dass Power BI ein sehr gutes Komprimierungsverfahren hat und hat sogar für einen Best Case gesprochen, der ungefähr bei Faktor 10 liegt. Also sollte, wenn man so mal so einen Daumen anlegen will, dann könnte man sagen, wenn es gut läuft, kann ich wirklich 10 Gigabyte Daten in ein 1 Gigabyte Datenmodell reinpacken. Was gehört dazu zu wissen? Zu wissen gehört dazu, dass man weiß, dass Power BI mit einer sogenannten Spaltenkomprimierung arbeitet. Bedeutet im ersten Moment, je mehr Spalten ich im Datenmodell habe oder in meiner Tabelle habe, werden die Spalten getrennt voneinander berücksichtigt, komprimiert nicht so gut, als wenn ich viele Daten in einer Spalte habe. Gerade das, was ich sage, mit vielen Daten in einer Spalte für so eine Komprimierung ist dann wieder wichtig, wie divers sind eigentlich diese Werte, die da drin sind. Bedeutet, habe ich etwas wie eine Artikelnummer und diese Artikelnummer wird immer mal wieder verkauft, dann ist es schön, weil dann kann das Datenmodell statistisch berechnen und entsprechende Sortierungen durchführen. Das ist auch etwas, was passiert. Das heißt, das Datenmodell wird oder die Tabelle wird so vorformatiert und sortiert, dass er eben darauf Aussagen treffen kann und kann sagen, die ersten 100 Artikelnummern sind jetzt folgender Wert und das lässt sich eben gut komprimieren. Wenn ich hingegen Beschreibungstexte habe, wo jemand selber individuelle Texte eingeben kann, kann das sein, dass diese Beschreibungstexte eindeutig sind. Das heißt, die haben eine sehr hohe, im Datenmodell werden wir haben Kardinalität. Das heißt, die kann ich nicht komprimieren in der Form, weil jeder Text ist sehr, sehr individuell. Und ein Thema, ich glaube, das wäre vielleicht dann schon mal der erste Abrundungsthema, den wir da auch haben, ist zum Beispiel auch das Datum-Uhrzeit-Thema. Bedeutet, speichere ich in einer Spalte Datum und Uhrzeit zusammen, ist es so, dass wir eine sehr große fortlaufende Zahl haben. Trenne ich aber zum Beispiel Datum und Uhrzeit auf, kann er das sehr gut komprimieren, weil es können mehrere Datensätze zu einem Datum geben, die meinetwegen an irgendeiner Uhrzeit ist, aber er kann dieses Uhrzeit getrennt davon betrachten und kann deswegen die Datumspalte sehr gut komprimieren. Und das andere ist, bei der Uhrzeitspalte wäre es so, diese Uhrzeit kommt an mehreren Tagen vor, das heißt, er könnte auch gleiche Uhrzeiten wieder sehr, sehr gut kombinieren und entsprechend komprimieren und würde damit weniger Speicher verbrauchen, als wenn wir eben eine Spalte machen, wo wir da einen sehr, sehr hohen Detaillierungsgrad haben. Und unter dem Aspekt muss man einfach schon mal sagen, ist es wichtig, sich einfach auch pro Spalte Gedanken zu machen und pro Spalte den Datentyp richtig zu wählen und zu überlegen, wie kann denn bitteschön das Ganze so effektiv sein, und dann sind wir bei dem Punkt Analyse, was du ja auch schon angesprochen habe. Ich will ja meistens in so einem Analytikmodell Daten zusammenfassen, gruppieren und eben nicht wie in einer relationalen Datenbank eine gewisse Zeile ausrufen. Das bedeutet, eigentlich sollten Spalten irgendwie schon einen gruppierenden Faktor haben, damit ich eben nicht unbedingt diese Detailinformation brauche. Genau, und wenn es die Detailinformationen da sind, würde ich zwei Entscheidungen treffen. Punkt 1, habe ich die Möglichkeiten der Ressourcen? Ist es mir so wichtig, dass ich es mache? Dann kann ich sie durchaus ins Datenmodell reinnehmen. Es wird die Performance sicherlich verschlechtern, aber ich komme vielleicht günstig zu einem Ziel. Das andere wäre, ich kann es mir nicht erlauben, das Ganze mit reinzunehmen. Dann müsste ich hingehen und müsste sagen, ich gehe hin und hole es aus der Datenquelle, meinetwegen per Direct Query, macht aber mein Datenmodell komplexer. Passt das? Das passt doch eigentlich ganz gut zu dem, was du auch schon anfangs ausgeführt hast. Möchtest du was ergänzen?
Nein, Markus, ich muss schon sagen, passt schon ziemlich perfekt. Du hast das technisch gut umrundet. Ich habe ja versucht, da leicht den Einstieg zu machen. Ich glaube, ergänzend kann man halt sagen, so ein paar Themen, die muss man wie immer ansprechen. Du hattest das schon angesprochen, das Thema Datum und Zeit. Ich trenne sie immer, weil es für das Thema Performance absolut ein Gewinn ist. Außerdem muss man wissen, wenn man Datum und Zeit trennt, dann wird das nicht als normale Dezimalzahl gespeichert, das heißt, sondern ich habe zwei Integer-Werte, einmal auf der einen und auf der anderen Seite. Und hinzu kommt noch, überleg nur, Datum hat immer seine 365 Tage, die bleiben dann und diese Nachkommastellen fallen dann weg. Und die Zeit kann man ja auch prima, wie heißt es immer so schön, schön clustern. Einziger Nachteil, den du dabei leider gewinnst, wenn du sowas hast, wie du arbeitest, was weiß ich, mit über den Tag hinaus Zeiträume, das ist das von 22 bis morgens 8 Uhr, dann hast du immer so einen kleinen Gap, den du da drin hast. Das kann man aber durch das Reporting ganz gut abfrühstücken. Also wäre für mich Datum und Zeit, wäre prima abgehakt, passt. Aber du siehst ja schon, allein jedes Thema für sich muss man anschauen, wie du es auch schon sagst, alles, was man sich über die Komprimierungsengine an Positivem einfängt, dieses sogenannte Dictionary, was dahinter hängt, kann manchmal dazu führen, dass wenn du gerade mit Buchungsnummern oder irgendwelchen laufenden IDs arbeitest, das komprimiert er halt einfach nicht wirklich gut, weil da kann er nicht viel machen. Und was manchmal bei gewissen Lookups rauskommt, dass dann halt diese Dictionary-Tabelle, die wird teilweise richtig groß, die ist teilweise größer als eigentlich der Inhalt, weil er halt das benötigt, um möglichst schnell dir das Ganze liefern zu können, was er dort hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man wirklich immer wieder versuchen sollte zu hinterfragen, was ist wirklich notwendig, was ist ein guter Ansatz und was brauche ich hier nicht. Und wie du es auch schon anbrichst, dieser hybride Ansatz, dass ich sage, gewisse Dinge, die will ich hier gar nicht haben, sei es, ich will komplette Buchungsbelege, jeden einzelnen Beleg, das heißt, du sprachst auch schon das Thema Zusammenfassen an, das machen wir auch ziemlich oft, das hat auch extreme Vorteile in der Performance und was den Speicher angeht und die Erfahrung für mich zeigt einfach alles, was so wirklich Details ansieht, die du ab und zu mal benötigst, die lassen wir draußen vor, die kannst du ja gerne im Data Warehouse lassen und da kann man schöne Berichte draufsetzen, die dann zur Laufzeit halt diese 20, 30 Belege holen, auch da kenne ich Kunden, die können diese 20, 30 Belege, das reicht manchmal ja nicht, du kennst das ja, aber da muss man halt einfach schauen, wie versucht man das Ganze sinnvoll zu verknüpfen, dass das Ganze auch für den Endanwender Sinn macht und nicht zu verkompliziert wird. Also insofern würde ich sagen, das passt für mich. Und was ich wirklich cool finde, ich kann immer nur die freien Tools dort wieder anbringen. Ich arbeite relativ viel mit dem DAX Studio, um halt mal zu schauen, was macht denn die Engine? Denn der Speicher, den wir jetzt hier haben und das ganze Thema Performance und Größe ist ja nicht alles. Jetzt kommt für mich immer noch das on top dazu. Das ist alles, was ich an Kennzahlen, also Measures anlege im DAX. Und auch damit haben wir gerade diese Woche wieder bei einem Kunden, da hat ein Kunde dann etwas gebaut, wo über zwei Faktentabelle quasi iterativ schauen will, wie verknüpfe ich die miteinander. Das hat er mit DAX gemacht. Das heißt, da kommt dann diese nicht mehr Storage Engine, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, sondern jetzt kommt auch noch die Berechnungsengine hinzu und die sollte man möglichst sinnbringend einsetzen und alles, was so gewisse Loops und Schleifen angeht, die es tun muss, die führen ja immer dazu, und das war schon im SQL-Server so, dass die Performance nicht unbedingt besser wird. Also insofern versucht doch hier auch mit dem Thema Aggregation zu arbeiten. Ich habe das hybride Modell schon angesprochen, das finde ich gut. Und ich bin halt ein Fan davon, gewisse Sachen zu standardisieren und zu schauen, muss ich es ins Backend packen oder gehört es für mich ins Frontend? Und ich bin ein absoluter Fan, so viel wie möglich und nötig, alles ins Backend, wenn es denn Sinn macht, weil gewisse Dinge kannst du da halt nicht lagern. Nimmst du wieder das Beispiel, du brauchst eine Performance-Kennzahl, wie viel Prozent vom Umsatz? Das kannst du halt nicht ins Backend packen. Da ist DAX aber perfekt, weil es das wirklich gut kann. Also du siehst schon, es gibt so viele Facetten. Es ist nicht nur der reine Storage, es ist nicht nur die Größe der Tabellen, sondern es kommt für mich ja immer noch eigentlich die Abfrage hinzu. Und da sind wir immer bei einem Punkt, zeig mir doch deine Reports und wir versuchen sie auch so ein bisschen nach Fachthemen zu clustern. Also ich muss natürlich verstehen, weil irgendwo muss ich einen Einstieg finden, denn die meisten Kunden haben sich nicht aufgeschrieben, wie ihre Prozesse aussehen, sondern die kommen eigentlich immer aus der Report-Sicht. Ich weiß nicht, hast du da auch solche Erfahrungen gesammelt, dass dann eher jemand mit seinem Portfolio an Berichten rüberkommt und du kannst ja froh sein, wenn er auch vielleicht sogar ein Inventory hat, wo er dann all seine Berichte hinterlegt hat, die es dann wirklich gibt im Unternehmen, oder gibt es da auch noch andere Ansätze von deiner Seite?
Oh, doch, das ist sehr, sehr divers, würde ich fast behaupten. Natürlich, klar, meistens, und das ist ja auch durchaus dankbar, wenn man sagt, wo möchtest du hin, und es gibt schon mal so einen Report-Entwurf an sich. Ansonsten gibt es natürlich auch verschiedenste, oder ein Lieblingssatz bei den Kunden ist natürlich, wie machen es denn andere, die dann eben hoffen, dass man eben als Berater jetzt mit einem Koffer daherkommt und einem die Lösung der letzten 20 Jahre auf dem Silbertablett präsentiert, was durchaus schwierig ist, weil dann doch wieder, also ich bin der Meinung, jeder Kunde so seine Eigenheiten hat und man kann die Sachen ja halt auch einfach nicht so rausgeben. Das heißt, es würde sowieso nochmal wieder Aufbereitungszeit einfließen, um sowas in so eine Art Vorprodukt zu bringen und dann entsprechend rauszugeben. Bei der Performance-Betrachtung oder bei den Themen, die wir dann vom Report kommt, immer wieder haben, ist natürlich diese dimensionale Modellierung, die dann mit reinspielt. Das heißt, die Leute sind häufig in der breiten Tabelle verhaftet oder ist das, was sie gut bedienen können, was sie gut kennen. Und auf unserer Seite ist natürlich in der Rahmen, und das ist jetzt die Frage mit der Performance oder so, aber im Prinzip sind wir ja in dieser dimensionale Modellierung drin. Die dimensionale Modellierung hilft uns ja natürlich schön damit, dass wir auch Tabellen gut greifen können und zum Beispiel bestimmte Filterzustände einfach lösen können. Kann man dann sagen, okay, ich möchte, dass alle Filter von der Datumstabelle runter sind und möchte jetzt nur auf ein spezielles Jahr filtern oder mit dem Max-Jahr arbeiten, was ich gerade ermittelt habe. Das ist wesentlich einfacher, als wenn ich das versuchen würde, direkt auf der Faktentabelle zu machen, wo dann vielleicht x Datumspalten dabei sind, beziehungsweise was man häufig sieht, ist, dass die Leute eben neben der Datumspalte auch noch aufgedröselte Spalten haben, wo dann nur der Jahreswert oder der Monatswert drin steht. Wenn wir da gerade ansetzen, auch sehr beliebt, du hast es ja schon mit DAX angesprochen, was viele, ich würde fast sagen, lass uns als Fehler bezeichnen, machen es mit den Calculated Columns zu arbeiten. Es ist ein Mittel, was funktioniert, wo man aber hingegen sagen muss, dass Power BI beim Datenladeprozess, wie ich es eben schon beschrieben habe, die Tabelle strukturiert, sortiert und komprimiert. Und wenn ich dann nachträglich noch eine kalkulierte Spalte draufsetze, dann kommt die oder kann diese kalkulierte Spalte nicht vorher bei der Komprimierung berücksichtigt werden. Das heißt, diese Spalte kostet mich viel mehr Speicherplatz und ist imperformanter an diese Tabelle angefügt, als wenn ich die direkt schon beim Ladeprozess gemacht hätte, also so wie du sagst, mit dem entsprechenden Backend. Wenn wir hingehen und gehen in die dimensionale Betrachtung, weil du das ja auch schon gemacht hast, haben zum Beispiel auch die von SQL BI so eine Grundregel. Ich glaube, das sind 100.000 Zeilen in der Beziehung, in der Relationship, weil wir dürfen uns eben nichts vormachen. Wenn wir zwei Tabellen miteinander verknüpfen, dann kostet uns dieser Weg über diese Beziehung halt auch Performance. Und wenn ich eben in der Tabelle zu meiner, also Kennzahlentabelle und einer Faktentabelle und zu der entsprechenden Dimensionstabelle eine zu große Anzahl von Relationships habe, dann ist da eben auch diese Relationship nicht mehr performant. Ich glaube, es ist die Zahl 100.000, wo es kritisch werden kann. Und dann ist es mehr Arbeit für die Engine, diese Relationship nachzuverfolgen, als wenn der Wert direkt aus der Tabelle genommen werden könnte oder nehmen können. Hingegen dazu, wenn wir uns das dimensionale Modell auch wieder anschauen, schaffen wir ja mit den Dimensionen solche Stammdatentabellen. Das heißt, sowas wie Artikelbeschreibung und so weiter ist da natürlich dann schon wieder nur noch einmal förmlich präsent für jede Zeile. Das heißt, wir haben zwar da eine sehr granulare Ansicht auf diese Artikelbeschreibung, aber im Prinzip nur einmal pro Artikelnummer gepflegt, anstatt dass wir in der breiten Tabelle diese Artikelbeschreibung mehrfach drin hätten und die dann auch wieder entsprechend Speicher fressen würde. Da ist so das Hin und Her, da sieht man so ein paar unterschiedliche Meinungen da draußen. Die einen sagen, das dimensionale Modell war mal dafür ausgelegt, um Speicher einzusparen. Das ist heutzutage bei so viel günstigen Speicher in Memory-Technologie nicht mehr notwendig. Natürlich aber, wenn man dann doch wieder innerhalb von Power BI guckt, dann empfiehlt es sich, weil man sich dadurch vielleicht zum Beispiel das ganze Thema mit einer günstigen Pro-Lizenz abhandeln kann, wenn man eben ein bisschen speicheroptimiert arbeitet und muss nicht unbedingt extra für eine Premium-Kapazität bezahlen. Hast du noch schöne Sachen oder Gedanken zur dimensionale Modellierung und wie uns das vielleicht auch innerhalb der Performance weiterhilft?
Ja, ich fand das total witzig, wo du es gerade ansprachst, weil genau das ist, ich habe da in letzter Zeit viel mit Marc und den Kollegen drüber gesprochen. Das dimensionale Modellieren ist ja wirklich etwas, was uns extrem viel Speicherplatz einsparen. Gerade das Thema Redundanzen, was du ansprachst, stell dir nur wieder das Datum vor. Und das finde ich ein tolles, plakatives Beispiel. Das Datum besteht ja wirklich nur aus einem Datum und du kannst daraus alles Mögliche ableiten, sei es den Wochentag. Du hast den Monat, du hast das Jahr, du brauchst vielleicht noch die ISO-Kalenderwoche, das ISO-Jahr. Du weißt, da kann man in Deutschland und in Europa ganz viel treiben, den Amerikanern ist das egal. der 1.1. ist immer das Folgejahr und da gibt es keine zwei Meinungen. Die haben also auch halbe Wochen. Das gibt es ja bei uns so in der Form nicht. Also da kann man interessante, tolle Sachen machen. Und stell dir vor, was du sprachst das an, es wäre in einer Tabelle. Stell dir vor, die Faktentabelle hätte auch noch alle Datumsinformationen. Also hast du sie mehrfach redundant abgelegt. Das heißt, den Montag gibt es so oft in der Faktentabelle. Und wenn du sowas schon rausziehen kannst, also alles, was Redundanzen, Mehrdeutigkeiten und Dinge, die du eigentlich als Ballast nicht benötigst. Bei der Produktgeschichte hattest du das auch schon erzählt, ist genau dasselbe. Raus damit. Ja, und dann fängst du schon an, dieses Thema der Normalisierung anzusprechen. Es gibt da ja noch andere Themen. Wir könnten noch über SCD 2, 3 und was es da alles gibt sprechen. Also in der dimensionalen Modellierung, und da sind wir ganz oft bei dem Thema, kann man wirklich viel, viel, viel machen. Und wir haben das gerade bei einem Kunden gehabt, da haben wir genau das. Wir haben eine breite Tabelle oder mehrere breite Tabellen und die haben keine Dimensionen gehabt. Und wir haben das jetzt alles rausgezogen. Und tatsächlich ist es so, wir haben auch das Modell von, sag ich mal, 600 Megabyte jetzt auf locker 70 runtergesized. Und nochmal, wir haben nur das dimensionale Modellieren eingeführt, mehr noch nicht. Das heißt, das Thema Performance war noch ein ganz anderes. Auch das hat wirklich was gebracht. Aber man muss halt immer wieder aufpassen, dass man nicht zu viele Verknüpfungen und Verschachtelungen und Verästelungen schafft. Das ist wie immer ein Thema. Du siehst, wir kommen nicht so einfach dahin, dass du sagen kannst, it depends. Und ich sag dir mal, du rechnest Zeilen mal Spalten und wie viel habe ich dann? Dann ist das der Speicherverbrauch. Und auch da wieder, du sprachst das mit der Komprimierungsengine an. Also wir haben so die Erfahrungswerte gemacht. Zwischen 8 und 10 liegst du meistens. Und wir haben immer gesagt, so, wir gucken uns das an und Faktor 8 versuchen wir quasi nicht zu überschreiten, um zumindest immer so eine wirkliche Sicherheit. Also wir nehmen diese 20%, die da hinten liegen, immer als Puffer und dann wissen wir zumindest, wir werden das eigentlich immer erreichen. Aber der Punkt ist, meistens ist es wirklich besser in der Komprimierung als 8. Aber ein kleiner Puffer, du weißt ja, schadet nie, weil irgendwas ist immer. Und ich weiß, Speicher ist günstig geworden, aber wenn man jetzt Richtung Cloud geht, den Speicher, den muss man auch bezahlen und alles, was da rumliegt und nicht genutzt wird, ist halt Ballast. Deswegen gibt es ja auch diese günstigen Speichermethoden, sei es du packst das Ganze in ein Lake oder ähnliches und lässt es da in Ruhe liegen, ohne dass du es ständig aktiv nutzt. Da kann man wirklich viel sparen, aber du willst ja die Analyse machen und auch wieder das Thema Jahresanalysen, Vorjahresanalysen, Vormonat, das kann man perfekt über diese Strukturen mit den entsprechenden Zeitlogiken in DAX perfekt abfrühstücken und dann ist das Reporting wirklich, wirklich schnell und performant und auch speicheroptimiert. Einzige Schwierigkeit ist, wenn du dann die nächsten 20, 30 Jahre, du weißt es, viele wollen ja eher immer währendes Gedächtnis und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir dann Kunden empfohlen haben, diese Teilung der Daten, dass man sagt, so, wir haben immer einen 5-Jahres-Korridor, denn der ist dann in dem einen Cube, wenn du so willst. Und im zweiten Modell ist dann quasi das Archiv, das dann halt vielleicht nicht ganz so schnell ist, aber das hat dann halt alles. Und mal ganz ehrlich, wer guckt denn schon wirklich so weit nach hinten, dass er dann wirklich die letzten 30 Jahre immer in seinem System benötigt, sofort und ad hoc? Da kann man durchaus mehrere Methoden fahren und auch da wieder das Thema Speicher sparen, wo es geht, wo es Sinn macht. Aber man sollte es natürlich nicht übertreiben, denn alles, was nicht vorhanden ist, kann man auch nicht analysieren. Also auch da haben wir schon viele Beispiele, wo dann die Kunden sagen, nee, brauchen wir nicht. Und irgendwann stellst du dann doch fest, Mensch, hätten wir es mal mitgenommen. Insofern, die Erfahrung zeigt, wir haben das immer im Backend und ich brauche es nur noch anknipsen. Das ist dann der schnelle Weg. Aber irgendwo musst du halt wirklich dann die Brücke setzen und sagen, wo lande ich? Und am Ende ist entscheidend, dass der Bericht wirklich performant und schnell ist. Die Datenbeladung, wenn die dann mal über Nacht läuft oder eben mal vormittags ihre Viertelstunde braucht, da sagt kein Mensch was. Aber auch da kann man natürlich überlegen, wo setzt man den Hebel an. Ich habe halt immer nur die Grundregel, der Report, wenn du im Vorstand sitzt, der sollte es wirklich schaffen, schnell da zu sein, ohne dass da noch Wartezeit entsteht. Ja, ist das bei dir ähnlich oder hast du noch ganz andere Themen, die du damit einbringen möchtest?
Ja, ich fand es gerade interessant, wo du das nochmal wieder mit dem Zeitkorridor gesagt hast. Und ich muss mir vielleicht auch manchmal ein bisschen Besserung geloben, weil tatsächlich ist es so, wenn man relativ neu anfängt und solange es ins Datenmodell reinpasst, ist man noch, ja, gemäßigt unterwegs. Nachher wird es natürlich so, dass ich denke, wir haben immer wieder diesen Effekt des überlaufenden Wasserfasses. Also das heißt, dann sagt einer, aber gestern hat es doch noch funktioniert. Aber dass irgendwann mal so ein Punkt erreicht ist, wo das Fass voll ist und es einfach überläuft, das hat keiner so richtig auf dem Schirm oder will irgendwie keiner verstehen. Und natürlich ist es gut, wenn du sagst, okay, ich mache so eine Schneise und sage immer die letzten 5 Jahre, weil klar, das Geschäft wächst, es kommt mehr Daten, aber wenn immer so ein Jahr auch mal wieder wegfällt und ein neues angebrochen wird, ist es doch so eine Größe, die langsamer variiert, als wenn ich einfach immer nur neues Jahr drauf auf die Daten draufpacke und nutze. Ein anderes Thema, was mir auch noch eingefallen ist, auch wieder sehr technischer Natur, ist das Thema, dass Power BI natürlich auch abwärtskompatibel sein möchte. Und da kann man beim Nikola Illich mal vorbeischauen, der hat da mal so einen Blogpost zu gemacht, was gerade so Parameter sind, die einfach diese MDX-Kompatibilität herstellen, damit man eben mit Excel oder an anderen Werkzeugen, die MDX nutzen, drauf zugreifen. Es gibt auch verschiedenste Blogposts. Der Chris Webb hat jetzt letztens einen veröffentlicht, der auch zeigt, dass MDX langsamer ist und man doch besser mit DAX arbeiten sollte in verschiedensten Szenarien, wenn man diese Möglichkeit hat. Und beim Nikola Illich ist es dann einfach so, dass wenn man diese Features deaktiviert, man kann das auch pro Spalte machen und so weiter, wo man dann sagt, okay, diese Spalte brauche ich eben nicht in meinem Excel mit einer Hierarchie hinterlegt, dass das auch schon wieder unheimlich viel Speicherplatz einspart. Und ich glaube, es gibt auch eine Äußerung dazu, dass für so ein Distinct Count oder so diese Option doch wieder aktiv sein sollte, weil sie dann einfach performanter läuft. Also gerade da, wenn man ins Feintuning geht, man hat selten oder sehr selten das letzte Limit ausgeschöpft, glaube ich, wenn man erstmal nur mit dem Standard Power BI anfängt und Daten lädt und merkt, okay, jetzt bin ich plötzlich bei einer sehr großen Datei und dann mal anfängt mit ein paar Practices da aufzuräumen, zu strukturieren und man wird dann plötzlich merken, wie viel mehr Daten doch noch in dieses Datenmodell reinpassen, bevor man wirklich am Ende ist. Hast du auch solche Erfahrungen schon gemacht?
Absolut, wo du das gerade ansprachst mit expliziten und impliziten Measures und du siehst, wir können ganz schnell abtauchen in die Tiefe. Spätestens dann, wenn du mit Calculation Groups arbeitest in Power BI, schaltet er ja gewisse Dinge automatisch ab. Und was ich total spannend finde, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo du sagtest, dieses Wasserfass, was dann auf einmal überläuft. Ich habe es tatsächlich schon öfter so gehabt, gerade dass der Kunde sagt, ja, gestern ging es noch genauso wie du. Und am nächsten Tag stellt man plötzlich fest, ja, jetzt haben wir ein neues Unternehmen angebunden oder plötzlich kam nochmal eine Riesendatenlieferung. Und jetzt haben wir das erste Mal den Punkt erreicht, da reicht das halt eben doch nicht aus, dass man sagt, wir nehmen erstmal alles mit. Jetzt fängt man an, sukzessive mal ein bisschen über das Thema vielleicht auch Datenaggregation nachzudenken, dass man halt nicht immer alles mitschleppt, was man braucht. Also ich kenne das noch von meinem alten Arbeitgeber, dass wir gesagt haben dann, ja, wir wollen auch die letzten 25 Jahre da noch drin haben. Dann haben wir sie aber vielleicht mal auf einer Ebene aggregiert, wo dann halt nicht mehr jeder Detaillevel drin war. Hat den Vorteil, dass du trotzdem noch High-Level-Analysen fahren kannst und siehst, eigentlich läuft doch alles gut. Und wenn du Details benötigst, dann müssen wir halt mal schauen, wie wir das dir darstellen. Und wie gesagt, da kann man richtig viel rausholen. Und ich habe mir das auch schon des Öfteren angesehen, was dann für Optionen da immer drin sind. Nur die einzige Frage ist natürlich, wie weit gehst du dann in den Technikbaum runter? Denn Power BI macht das ja wirklich sehr elegant und eloquent, wie es immer so schön heißt, dass er vieles dir weghält, was du eigentlich nicht zwingend den ganzen Tag brauchst, aber in dem Moment, wo du absteigst und sagst, ich muss mal schauen, fängt schon mit dem Einfachen an, dass er standardmäßig für jedes Datum eigentlich eine Tabelle intern anlegt. Das ist das Erste, was wir immer ausschalten, weil es einfach quasi Platz benötigt und völlig unnötig ist und du brauchst es eigentlich auch in der Form nicht. Und die meisten Kunden natürlich auch so eine gewisse eigene Logik haben, wie sie gerne eine Struktur abgebildet haben. Da kann man echt viel sparen. Und es sind nur diese kleinen Tipps, wo man wirklich mal sagt, da kann man auch ordentlich aufräumen. Und dann geht's halt an die großen Sachen an. Gerade solche Themen wie, nimm nur das Beispiel, die Kennzahl, die dann doch am Ende gespeichert ist, der Umsatz ist da drin. Das kostet halt Platz im Dictionary, weiß ich. Aber wenn man dann halt auch sagt, den Datentypen, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, auch über die Datentypen kann man viel machen. Und das hattest du heute zu Anfang auch angesprochen. Man muss sich über alles irgendwie Gedanken machen und es macht Sinn. Und nicht immer muss es der Float sein, sondern vielleicht dann auch mal ein Integer, weil du benutzt ihn gar nicht in der Schärfe. Und wenn du keine halben Köpfe hast, also FTEs, ist es immer eine Ganzzahl. Insofern man kann da echt viel machen. Man muss halt immer nur schauen, wie viel will ich mir dann einsparen und das zu Ungunsten. Manchmal, ich habe auch einen Kunden, der hat mal gesagt, nee, wir speichern hier, bitte kein Scherz, wir speichern das Ganze hier nicht auf den Cent genau, sondern wir wollen eigentlich nur Werte ab 1.000. Also wir laden den 1.000er, danach wird gerundet. Und Markus, du weißt selbst, wenn du 5 Millionen Datensätze drin hast und du rundest auf 1.000er, da kommt in der Summation doch was zusammen. Also ich kann dir sagen, wie es am Ende ausging in diesem OLAP-Modell. Das war noch ein OLAP-Modell. Wir haben dann doch alles in der Tiefe reingeladen, wie es gehört. Und ein Umsatz, der dann gerundet wurde auf 1.000, das macht schon viel aus. Also insofern, alles muss man sinnvoll besprechen. Und diese Implikationen, die müssen allen bewusst sein. Und ich habe für mich immer das tolle Beispiel, wenn wir uns ganz oft in unserem Kontext ein Demo-Datenset holen, zeigen, wie toll das läuft. Im Demo mit 600.000 Datensätzen lief bis jetzt immer alles schnell, Markus. Spätestens dann, wenn aber der Kunde seine SAP-Daten, ne, aus den großen ACDOC A und Fargeflex und wie die alle hießen, kamen, dann war plötzlich es irgendwie anders und fühlte sich das Schiff, was gerade eben ein schnelles Beiboot war, doch nicht mehr ganz so schnittig und flexibel an. Und wenn man das berücksichtigt, was man jetzt so besprochen hat, wo wir gesagt haben, worauf achten wir, dann schafft man es trotzdem, dass dieses schnelle, schnittige Boot weiterhin super wendig bleibt. Es ist aber größer geworden. Markus, da muss man doch immer wieder sagen, je größer ein LKW wird, desto mehr muss man darauf achten, dass man ihn vernünftig fahren kann. Also brauchst du entsprechende Reifen, entsprechenden Fahrer, der sich damit auskennt. Denn ich habe zufällig keinen LKW-Führerschein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und man kann echt viel mit der Modellierung machen. Man sollte es halt nur nicht wie immer überborden. Ja? Insofern, für mich passt das.
Ja, genau. Also ich habe noch ein, zwei Themen, dann können wir auch auf die drei Dinge für den Heimweg eingehen. Und das eine Thema, was mir da wieder jetzt aufgefallen ist oder was ich gesehen habe, ist immer das Thema, der Kollege hat es Treckertechnik genannt und meinte damit eigentlich, dass eben ein grobe Zahnräder da sind, kraftvoll, mit dem die einfach zuverlässig laufen und entsprechend sich fortbewegen können. Das wäre jetzt auch hier der Punkt. Ich war bisher immer begeistert, wenn Kunden tatsächlich ein sehr klares, einfaches Sales-Modell zum Beispiel hatten. Da konnten auch einiges an Daten nachher drin stecken, aber die Dimensionen oder so, es war nicht sehr stark ausgefranst, es war wirklich auf das Wichtigste reduziert und man war begeistert, wie die damit umgehen konnten und was sie doch alles an Erkenntnisse daraus ziehen könnten. Also auch da nochmal der Anreiz zu sagen, okay, vielleicht doch nochmal überdenken, welche Daten sind eigentlich wirklich alle relevant an der Stelle und welche Sachen möchte ich da entsprechend mitnehmen. Und das andere war auch eine wichtige Geschichte, die hatte ein Kollege bei mir, war dann in dem Punkt, dass man im ersten Gespräch oder in den ersten Gesprächen die Daten auf Monatsebene bereitgestellt hatte und dann ins BI geladen hatte. Man wollte dann später auf Wochenebene, wo man hingesagt hat, okay, vielleicht wäre dann doch Tagesebene die sinnvollere Form wegen der Überschneidung. Ja, man hat erst nicht gehört, jetzt ist man irgendwie bei so einer ganz komischen Zwischenlösung. Also gerade dieser Ansatz der Granularität, ja, man kann schon vorverdichten, das bringt auch im Datenmodell viel. Man sollte sich bloß dieser Tragweite bewusst sein und klar sein und ich sage immer, dieser Investment lohnt sich dann, wenn man wirklich ein Problem hat. Und so, wenn man das nicht hat, dann sollte man sich keine Probleme schaffen, die einfach nicht da sind. Gut, dann lass uns doch mal das Ganze zusammenpacken für die drei Dinge für den Nachhauseweg. Hättest du den ersten Punkt?
Ich versuch's mal, Markus, aber es war ja dein Thema. Vielleicht habe ich dann ja noch einen dritten. Mal schauen. Also, ganz wichtig für mich, vergesst nicht alles nur reinzuschmeißen, sondern denkt an das Thema dimensionale Modellierung, also ich wieder Stichwort Busmatrix, schreibt euch auf, was wirklich eure Anforderungen sind, was eure Analysen sind und wie sieht eigentlich ganz am Ende, wenn du so willst, die Filterwelt aus, also nach was will ich mir das Ganze anschauen und danach setze ich auch die Strukturen auf. Insofern vernünftig aufsetzen, nichts vergessen und am Ende des Tages eher lieber mal sagen, das brauche ich heute noch nicht, das füge ich später hinzu. Und ein kleiner Punkt noch dazu, gelegentlich macht das ja auch Sinn, dass man vielleicht mal in Power BI mit den Aggregationen arbeitet. Das heißt, wenn es dann doch benötigt wird und es muss schnell sein, dass ich so eine Art High-Level-Analyse-Tabelle drin habe, die dann wirklich nur das Abstrakt liefert, damit man schnell zu dem Punkt kommt, passt oder passt nicht und dann in die Detailanalyse geht. Das wäre für mich so ein Ansatz. Punkt 1.
Gut, dann nehme ich ja Punkt 2, das hatten wir, glaube ich, auch relativ am Anfang, die Wichtigkeit der korrekten Datentypen. Also alleine dadurch, dass man wichtig erkennt, wie stark muss denn der Detailgrad dieses Datentyps sein und das richtig einstellt oder gegebenenfalls überlegt, kann ich diese Werte splitten und kann da zwei Werte rausmachen, um dann die Komprimierung ein bisschen besser zu unterstützen, macht schon einen riesengroßen Unterschied innerhalb der Performance und der Datenmodellgröße. Obwohl noch nicht mal eine Information verloren geht in dem Sinne. Ja. Dann möchtest du Punkt 3?
Na, ich komme nochmal zurück wieder auf das Thema Optimierung der Datenmodelle. Also ich habe es gerade bei einigen Kunden gehabt, dass wir dann, wenn es dann schon wirklich Vertriebsdaten sind, also du sprachst hier Sales-Daten an, ich habe Finanzdaten, ich habe vielleicht noch Marketing-Daten, dass man nicht alles in eine Tabelle versucht zu integrieren, wenn also das Thema Granularität, also passen die inhaltlich zusammen, vielleicht hat der eine nur die Monatsanalyse, der andere hat nur Produkte drin, der nächste hat halt eine ganz andere Struktur, also gerade bei Finanzdaten und Vertriebsdaten sind da doch große Unterschiede, dass man das dann in die entsprechenden Faktentabellen zerlegt, ja, und dann hast du die entsprechende Granularität. Und für mich hat sich gezeigt, dass die Performance, selbst wenn ich dann gemeinsame Kennzahlen benötige, sei es, ich möchte wissen, was habe ich denn hier für einen Ertrag und trotzdem will ich die Detailprodukte aufsummieren lassen, das funktioniert performant. Also bist du ja wieder bei den, wenn du so willst, kleinen Fachtabellen, die das Ganze abbilden. Und Power BI ist schon in der Lage, wenn dann, wie du es ansprachst, die Verknüpfung nicht überborden und nicht zu viele entstehen, dass er das wirklich sehr performant abbilden kann. Also insofern auch hier wieder das Thema Optimierung Datenmodell.
Gut, dann gebe ich einen Bonus, den vierten. Und zwar ist das, glaube ich, das Thema mit diesen Assistenten. Wir hatten es ja eben schon angesprochen. Power BI ist darauf ausgelegt, möglichst einfach den Einstieg zu machen, bietet damit sehr viele Assistenten und Abwärtskompatibilitäten ab. Wenn man das dann wirklich auf einem Spezialgebiet optimieren möchte, dann ist man in dem Bereich, dass man diese Assistenten abschalten kann und dass man eben auch dafür Sorge tragen kann, dass bestimmte Optionen nicht genutzt werden. Und auch damit kann man schon sehr, sehr viel rausholen und kann dann ein performantes Datenmodell schaffen und auch viel mehr Speicherplatz nutzen. So, ich denke, dann haben wir es, oder?
Da haben wir alles zusammen, Markus. Dann kann ich nur sagen, danke für das super Gespräch. Ich bin gespannt auf die Feedbacks in dieser Runde und auf ein neues. Bis demnächst.
Bis dahin, ciao.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.